Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 318.
SWR 2 Wissen.
Diese ganze Aroma und Geschmacksstoffe und so weiter, sie verschlammen den Geschmack.
Hans-Ulrich Schassberger ist Spitzenkoch. Als Vorsitzender der Union Europäischer Chefköche, Eurotoc, lehnt er die schnelle Küche ab. Seine Begeisterung für frische Lebensmittel und natürliche Geschmacksnoten teilen viele Fernsehzuschauer, die gern die hohe Kunst des Kochens auf dem Bildschirm verfolgen. Sie selbst verbringen allerdings immer weniger Zeit in der eigenen Küche und bedienen sich eines stetig wachsenden Angebots von Fertiggerichten. Ohne Zusatzstoffe sehen solche Menüs meist grau aus und schmeckten fade. Genuss aus der Retorte. Aromen und Geschmacksverstärker in Lebensmitteln. Eine Sendung von Susanne Irmen.
Heute haben wir Kaffeeprodukt beurteilt, Kaffeelatte, Cappuccino, ein löslicher und ein maschineller Cappuccino. Ja, und dann wird es in einzelnen Fragen aufgeteilt, die man per Computer, also per Mausklick, beantworten sollte. Möglichst genau, wie man es selber empfindet. Ne? Und jeder hat ja einen anderen Geschmack. Der eine hat es gern herb, der andere süß. Ne? Und ich bin eine Süße.
Diese Kaffeeliebhaberin lässt sich bei der Firma SAM, Sensory and Marketing, regelmäßig auch noch andere Getränke und Speisen auf der Zunge zergehen. Als Prüfperson sitzt sie dann in einer Kabine, erhält die Geschmacksproben durch eine Öffnung aus der Küche vorgesetzt und gibt später ihr Urteil in den Computer ein. SAM ist ein weltweit operierendes Dienstleistungsunternehmen, das Produkte aller Art mit allen Sinnen testen lässt. Julia Scherhaufer, Projektmanagerin bei SAM in Mannheim, nutzt solche Tests, um die Akzeptanz für ein Produkt zu ermitteln, bevor es auf den Markt kommt. Dazu braucht sie die Beobachtungen potenzieller Verbraucher.
Das sind ganz normale Personen, das sind Konsumenten, die einfach die deutsche Sprache zum Beispiel gut beherrschen sollen, die einzelnen Geschmackseindrücke wiedergeben können und die halt besonders gut schmecken oder riechen können. Es gibt zum Beispiel sehr viele Menschen, die können bitter und sauer nicht unterscheiden und das sind einfach Voraussetzungen, die für so eine Aufgabe gewährleistet sein müssen und die werden hier in einem kleinen Auswahltest ausgewählt, diese Konsumenten. Aber das sind ja keine besonderen Berufstester.
Gegenwärtig wächst eine Generation heran, der Fertigprodukte aus Folie, Dose und Karton fast schon vertrauter sind als Hausmannskost. Das bereitet Ernährungswissenschaftlern wie Anja Baustian von der Gesellschaft für Ernährungsmedizin und Diätetik in Aachen einige Sorge.
Kinder nehmen quasi täglich übersteigerte Geschmacksstoffe und Aromen zu sich auf, indem sie zu McDonald's gehen, Fastfood, Pizza, allgemein die ganzen Fertigprodukte zu sich nehmen. Und sie mögen es dann überhaupt nicht mehr, wenn zu Hause selbst gekocht wird oder sie biologische Kartoffeln oder sonstiges essen. Das mögen sie einfach nicht mehr, weil der Geschmack so verändert ist, dass sie es einfach nicht mehr mögen.
Der Mensch isst, was ihm schmeckt. Und je besser etwas schmeckt, desto mehr isst er davon. Die Sinneszellen auf der Zunge und dem Gaumen nehmen nur einige wenige Geschmacksqualitäten wahr, nämlich süß, sauer, salzig, bitter und fettig. Eine weitere Grundmodalität wird Umami genannt. Das ist die japanische Bezeichnung für würzig. Die zahlreichen Aromen, die mit einer Bratwurst, einem Pfefferminztee oder einem Butterkeks auf die Zunge gelangen, geraten über den Rachen aufwärts zur Riechschleimhaut. In der Nase entscheidet sich letztlich, wie eine Speise mundet.
Deswegen, wenn man einen richtigen Schnupfen hat und die Nase sozusagen völlig zu ist, dann sagt man, es ist gleich, was ich esse, ich schmecke sowieso nichts. Dieses Schmecken bedeutet allerdings, wenn man es genau nimmt, dass wenn man Salz auf die Zunge tut, das schmecken die Leute tatsächlich noch. Das heißt, der Geschmackssinn ist gar nicht so stark betroffen, sondern nur der Geruchssinn ist völlig weg. Damit sieht man schon, dass alle Empfindungen, alle Unterscheidungen zwischen Nahrungsmitteln, zwischen allem, was man auch zu sich nimmt, eigentlich über die Nase kommen und nicht so sehr über die Zunge.
Professor Hans Hatt erforscht an der Universität Bochum Duft- und Geschmacksstoffe und deren Wahrnehmung. Sowohl die Nase als auch die Zunge entwickeln nicht nur persönliche Vorlieben, sondern sie helfen dem Menschen überdies, das zu finden und zu essen, was sein Körper braucht. Beide Sinnessysteme warnen außerdem vor Unbekömmlichem, das zum Beispiel faul riecht oder ätzend und bitter schmeckt. Manchen Verbrauchern vergeht der Appetit bereits bei der Vorstellung, dass Braten, Klöße und Soßen auf ihrem Teller künstlich mit besonderen Geschmacksnoten, Farben und Konservierungsstoffen präpariert wurden. All diese Zusätze sind aber oft nötig, wenn Lebensmittel vorgekocht, gebraten oder gebacken sind und sich lange halten sollen. Chemie im Essen ist ein Reizthema. Allerdings kommt es auf diesem Gebiet leicht zu Begriffsverwirrungen und Missverständnissen, die wiederum verunsichernd wirken. Was auf den Lebensmittelverpackungen nachzulesen ist, versteht keineswegs jeder. Aromastoffe gelten nach dem deutschen Lebensmittelrecht genau genommen nicht als Zusatzstoffe, denn sie kommen ja auch natürlicherweise in Lebensmitteln vor. Nur einige wenige Substanzen aus dieser Gruppe bilden die Ausnahme. Sie haben einen Sonderstatus, weil sie wirklich reine Kunstprodukte sind, erklärt Dr. Harald Hahn aus Sigmaringen, Obmann der Arbeitsgruppe Aromastoffe in der Gesellschaft Deutscher Chemiker.
Es gibt ein paar Aromastoffe, die in der Natur nicht vorkommen oder noch nicht entdeckt worden sind. Das sind die künstlichen Aromastoffe und die sind per Definition auch Zusatzstoffe und unterliegen einer Zulassung, müssen zugelassen sein. Da gibt es in der Aromenverordnung einen Absatz, wo die Zusatzstoffe erwähnt sind und da fallen auch die künstlichen Aromastoffe drunter, zum Beispiel das Ethylvanillin.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelang es dem Chemiker Wilhelm Hamann im niedersächsischen Holzminden, den Vanillegeschmack aus dem Saft von Nadelhölzern zu synthetisieren. Nach seiner Erfindung gründete Hamann in Holzminden die Vanillinfabrik, aus der sich mit der Zeit eine große Riech- und Geschmacksstofffirma entwickelte. Heute trägt der in vielen Ländern vertretene Konzern den Namen Symrise. Das für Süßspeisen verwendete Ethylvanillin wird dort heute ebenfalls produziert. Es ist eine Weiterentwicklung des Vanillins und hat eine größere Intensität als die natürliche Vanille. Ein Aroma, das aus einer Pflanze gewonnen wird oder beim Erhitzen von pflanzlichen und tierischen Produkten entsteht, kann sich aus mehreren hundert Einzelsubstanzen zusammensetzen. Dr. Hahn nennt Beispiele.
Das Kaffeearoma ist sehr komplex oder das Aroma von gerüstetem Brot, von einer Brotkruste. Etwas einfacher ist das Aroma von einer Ananas zum Beispiel zu beschreiben oder von einer Erdbeere oder von einer Himbeere. Also es gibt sehr typische Himbeeraromastoffe. So ein mageres Himbeeraroma kann man schon mit zwei, drei Einzelverbindungen darstellen.
So erklärt sich, warum Lebensmittel wie Joghurt zum Beispiel nur mit einzelnen Aromastoffen versehen werden, die ein Fruchtaroma erahnen lassen, aber doch nicht die ganze Frucht wiedergeben. Der Chemiker kann einzelne Aromastoffe aus ihrem natürlichen Gemisch isolieren. Er kann sie auch nach dem Vorbild der Natur im Labor kopieren, das heißt synthetisch herstellen. Solche Abbilder heißen daher naturidentische Aromastoffe. In ihrer chemischen Struktur unterscheiden sie sich also in keiner Weise vom Original. Für die absolut echten Duft- und Aromastoffe aus der Natur werden ganz unterschiedliche Quellen genutzt, und zwar seit vielen Jahrhunderten. So kommt natürliches Zitrusaroma aus Zitrusölen, Benzaldehyd aus der bitteren Mandel und Vanille eben aus der Vanilleschote. Blätter und Blüten, Früchte und Wurzeln, Rinden und Harze liefern solche natürlichen Aromastoffe, die sich entweder extrahieren oder destillieren lassen. Für die Produktion natürlicher Stoffe nutzt die Aromenindustrie, wie Dr. Gerhard Krammer von der Firma Symrise erläutert, außerdem sogenannte natürliche Vorstufen.
Die praktisch diesen Aromastoff nicht in der exakt gleichen Form enthalten, aber die durch eine Umsetzung, zum Beispiel Fermentation, zu dem Aromastoff führen können. Das ist also ein jahrtausendaltes Verfahren, zum Beispiel beim Sauerkraut herstellen, Bierbrauen, Wein herstellen oder auch beim Brotbacken. Es ist so, dass aus natürlichen Vorstufen Aromastoffe entstehen durch die Prozessführung und dadurch eben kann man auch ein ganzes Aromaprofil darstellen.
Wenn natürliche Aromen aus natürlichen Rohstoffen gewonnen werden, so bedeutet das nicht zwingend, dass etwa ein Fruchtaroma im Joghurt aus echten Früchten gewonnen wird. Oft wird es aus völlig anderen Pflanzenextrakten hergestellt, zum Beispiel aus Hölzern. In der deutschen Aromenverordnung, die die Verwendung von Aromastoffen gesetzlich regelt, tauchen zwei besondere Kategorien auf, nämlich Reaktionsaromen und Raucharomen. Als Reaktionsaromen bezeichnet man die Geschmacksstoffe, die durch Erhitzen beim Kochen, Backen, Braten und Rösten entstehen. Die Aromenindustrie produziert solche Stoffe ähnlich wie der Koch oder die Köchin in der heimischen Küche.
Zwei Hauptanwendungsgebiete sind zum einen die würzigen Aromen, Aromen, die in Richtung Bratenfond gehen zum Beispiel, oder eben im Bereich würziger allgemeiner Noten, die man also im Snackbereich gerne einsetzt. Und zum anderen natürlich auch im süßen Bereich Aromen, die in Richtung Kakao gehen oder eben Malzprodukte, also Karamellprodukte auch.
Raucharomen haben ebenfalls eine lange Tradition. Geräucherte Lebensmittel lassen sich gut konservieren, sie schmecken auch gut. Raucharomen werden heute aus dem Kondensat des Rauchs bestimmter Hölzer, zum Beispiel von Buchen, Eichen und Hickory, gewonnen. Es gibt einige Institutionen, die den Markt überwachen. Sie sollen darauf achten, dass der Verbraucher nicht irregeführt wird und sich beispielsweise als Allergiker durch Lebensmittelzusätze einem gesundheitlichen Risiko aussetzt. Eine solche Kontrollinstanz ist zum Beispiel das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt in Sigmaringen. Harald Hahn nimmt dort so manches Erzeugnis unter die Lupe und setzt dabei modernste Analysemethoden ein.
Wir sind jetzt hier in einem Messraum, wo die GCMS-Messungen durchgeführt werden. Unter GCMS versteht man eine Kopplung aus Gaschromatographie und Massenspektroskopie. Wir können damit herausfinden, bei manchen Aromastoffen, ob sie aus der Frucht selber stammen oder ob sie synthetisch hergestellt worden sind. Ist schon des Öfteren passiert und wir konnten damit nachweisen, dass ein Hersteller von Säften mit dem Aroma etwas nachgeholfen hat, damit dieser Saft dann doch wohlschmeckend beim Verbraucher ankommt.
Säfte sollten nämlich nur wirklich echtes Fruchtaroma enthalten. Wo also Apfelsaft draufsteht, sollte echtes Apfelaroma drin sein. Wenn von natürlichen Aromen die Rede ist, glaubt sich der Verbraucher auf der sicheren Seite. Doch nicht alles, was aus der Natur kommt, ist harmlos und darf bedenkenlos in großen Mengen konsumiert werden. Die Aromenverordnung listet eine Reihe von Aromastoffen auf, die geradezu giftig wirken können, wenn man zu viel davon verzehrt. Darum gelten für diese Stoffe Grenzwerte. Kumarin, das in Waldmeister enthalten ist, gehört zu diesen Aromastoffen. Als Einzelsubstanz darf es nicht mehr zugesetzt werden, nur noch als natürlicher Waldmeisterextrakt, also als Stoffgemisch bis zu einer vorgeschriebenen Höchstmenge. Hahn überprüft auch die Einhaltung von Grenzwerten.
Also neben dem Kumarin sind zwei Substanzen zu nennen, die vor kurzer Zeit erst ins Gerede gekommen sind, nämlich das Methyleugenol und das Estragol. Es ist festgestellt worden, dass sie toxikologisch bedenklich sind. Und man hat daher in der Aromenverordnung verankert, dass sie nicht mehr als Substanzen als solche zugesetzt werden dürfen zur Herstellung von Lebensmitteln. Sie dürfen aber noch zugesetzt werden in Form ihrer natürlichen Umgebung, also als Kraut, als Tee, als Gewürz. Diese Stoffe kommen vor in Basilikum, in Nelken, in Fenchel und werden als Tee verwendet.
Zum Schutz der Verbraucher werden gegenwärtig alle in Lebensmitteln verwendeten Aromastoffe zusammengestellt, die als unbedenklich gelten. Diese sogenannte Positivliste soll für die gesamte Europäische Union gelten und enthält jetzt bereits etwa 2700 Substanzen.
Diese Aromastoffe werden zurzeit noch toxikologisch bewertet und es kann gut sein, dass diese Liste noch weiter reduziert wird. Es sind schon Stoffe rausgeflogen. Noch weiter reduziert wird, wenn sich herausstellt, dass Stoffe toxikologisch bedenklich sind und für den Zusatz zu Lebensmitteln nicht geeignet. Es war ursprünglich vorgesehen, innerhalb von 5 Jahren diese Liste zu erstellen. Vermutlich wird es 7 Jahre dauern oder noch länger. Und diese Dauer ist einfach dadurch zu erklären, dass es einmal viele Stoffe sind und dass toxikologische Bewertungen sehr aufwendig sind.
In den 90er Jahren wurde nach einer Serie von Lebensmittelskandalen die EFSA gegründet, eine europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die heute ihren Sitz in Parma hat. Sie soll als vollkommen unabhängige Institution Risiken bewerten, Untersuchungen durchführen und Gutachten erstellen. Sie prüft zurzeit auch die Liste der Aromastoffe. Auf nationaler Ebene informiert zum Beispiel das Bundesamt für Risikobewertung über kritische Aromastoffe, ebenso über die neuesten Erkenntnisse zu Geschmacksverstärkern. Denn auch diese ganz andere Stoffkategorie, die vielen Lebensmitteln zur Geschmacksintensivierung zugesetzt wird, bleibt so lange umstritten, wie Wissenschaftler Bedenken über ihre Verwendung äußern. Europäern und Nordamerikanern bekommt bisweilen der Geschmacksverstärker Glutamat überhaupt nicht. Auf glutamatreiche asiatische Speisen reagieren sie geradezu allergisch. Diese Überempfindlichkeitsreaktion beschreibt die Aachener Ernährungswissenschaftlerin Anja Baustian als China-Restaurant-Syndrom. Um eine echte Allergie handelt es sich dabei allerdings nicht.
Wenn jetzt ein Westeuropäer ins Restaurant geht, dann nimmt er prozentual gesehen in kurzer Zeit eine hohe Menge an Glutamat auf. Und das führt bei einigen Personen zu Überempfindlichkeiten. Das in Kopfschmerzen, in Benommenheit, teilweise sogar in starken Schmerzen und in Zittern sich auswirkt und einige haben halt überhaupt keine Probleme. Sollte man dazu neigen, sollte man wirklich auf den Besuch ins China-Restaurant verzichten.
Glutamat kommt in natürlichen Lebensmitteln reichlich vor. In Fleisch ebenso wie in Milch, in Weizen, Mais, Soja und Tomaten. Als Salz aus der Streudose hat es einen schwach salzig-süßen Eigengeschmack. In den Verpackungsaufschriften taucht es meist als Würze, als Natriumglutamat oder unter den Kennziffern E621 bis E625 auf. In den asiatischen Kulturen ist dieser Geschmacksverstärker schon seit Jahrhunderten bekannt. Glutamat ist Träger des sogenannten Umami-Geschmacks. Heute weiß man, dass er von spezifischen Rezeptoren der Zunge wahrgenommen wird. Wenn Glutamat den Geschmack von Aromen verstärkt, so wohl deshalb, weil er das Geschmacksempfinden intensiviert.
Geschmacksverstärker verstärken die natürlichen Aromen der Nahrungsmittel und irgendwann adaptiert der Mensch diesen Geschmack. Und wenn wir selbstgekochtes, natürliches essen, dann schmeckt uns das einfach nicht mehr, weil es nicht mehr diesen starken, intensiven Geschmack hat, den wir gewohnt sind. Und das ist natürlich ein Nachteil, dass wir immer zu den Fertigprodukten greifen und selten zu biologischen Produkten oder zu selbstgekochten.
Kaum eine Branche ist so erfindungsfreudig wie die der Lebensmittelhersteller, und zwar durchaus mit Erfolg. Der neueste Trend sind Fertigprodukte, die mit einer guten Dosis zusätzlicher Vitamine und Mineralstoffe die Gesundheit fördern sollen. Energy, Getränke, flüssiges Frühstück, Fertig- und Halbfertig-Menüs aus der Tüte oder Folie haben Bezeichnungen wie Functional Food, Health Food und Light. Die Aromenindustrie mit ihren kreativen Köpfen, den Flavoristen, passt sich an und erfindet laufend neue Kompositionen für den breiten Geschmack. So ein Light-Produkt kann ziemlich langweilig sein, wenn ihm das Fett fehlt. Dem abzuhelfen ist eine der Herausforderungen für Günther Kindl, Flavorist bei der Firma Symrise.
Unsere Aufgabe ist es jetzt, diese Noten, die jetzt stärker wahrnehmbar sind, wieder zu maskieren, sodass der Joghurt so schmeckt, wie er mit dem Fettanteil schmeckt. Und das ist eigentlich die Kernaufgabe, die wir haben, dass wir diese Noten eben wieder überdecken. Wir ersetzen jetzt das Fett durch Aromaanteile oder Aromanoten, die einen frischen Naturjoghurt wieder darstellen und die diese saure Noten oder Bitternoten aus den Eiweißpeptiden zum Beispiel, die bei dieser Entfettung entstehen, abdecken, sodass man dann wieder das typische Bild eines Vollfettjoghurts hat.
So wie ein angenehmes Parfüm die Raumluft aufbessern kann oder einen störenden Körpergeruch verdrängen, so lässt sich grundsätzlich auch ein abstoßender Geschmack überlagern oder tarnen. Dadurch könnte der Verbraucher allerdings eine wichtige Geschmacksinformation zu seinem eigenen gesundheitlichen Nachteil verkennen. Er wird ja getäuscht. Professor Peter Schreier, Lebensmittelchemiker an der Universität Würzburg, beruhigt.
Man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass Sie ein echtes Fehlaroma auf diese Art und Weise natürlich nicht beheben können. Also man soll sich nicht der Illusion hingeben, dass man mit solchen Methoden unangenehmste oder auch andere großen Geschmackseindrücke dann beheben kann. Das ist nicht der Fall, sondern es geht wirklich um die Modulation im positiven Sinn.
Vor allem bei Getränken und Eiscremes zeigt sich der Erfindungsgeist der Flavoristen. So ein weltweit erfolgreiches Aroma wie das von Coca-Cola gilt bei ihnen als großer historischer Wurf. Bei allen Neuentwicklungen heißt es aber auch, nationale Vorlieben zu berücksichtigen. Thomas Ries, ebenfalls Flavorist bei Symrise, kennt sich da aus und weiß über die Geschmackspräferenzen bei Eiscreme zum Beispiel.
In Frankreich wird eher die starke Extraktnote bevorzugt, wobei dann in Deutschland eher so vielleicht ein bisschen buttrige, rummige Noten bevorzugt werden, in Großbritannien eher so Karamell-Pudding-Noten. Also kann man schon so dann die Produkte auch so ein bisschen zuordnen.
Gegen all diese Neuerungen und Moden ziehen Spitzenkoch Ernst Ulrich Schassberger und seine Kollegen Elite von Eurotoc zu Felde. So versuchen sie, Erwachsene und Kinder in Kochkursen aufzuklären, sie mit den wahren und echten Gaumenfreuden vertraut zu machen. Oft haben die Köche dabei mit Schülern zu tun, die zu Hause vornehmlich Fertigprodukte vorgesetzt bekommen.
Daher kommt natürlich auch irgendwann mal, dass, wie wir es schon in Stuttgart mal hatten, beim Geschmacksunterricht nicht mal von 30 Schülern oder 28 Schülern nicht mal einer die Petersilie erkannte, die wir ihnen hingehalten haben.
SWR 2 Aula.
Heute mit dem Thema AD Deutsche Mutter, Annäherung an ein neues Rollenverständnis. Über alle Parteigrenzen hinweg zeichnete sich bislang deutsche Familienpolitik durch eine Konstante aus. Man setzte immer noch auf die Erziehungstätigkeit der Mutter. Sie sollte zu Hause bleiben, mindestens in den ersten 3 Jahren nach der Entbindung. Die Deutschen setzen endlich auf Ganztagsbetreuung, auch schon für die Kleinen. Über diesen Wandel freut sich Barbara Finken, denn die deutsche Gesellschaft wird dadurch französischer. Die Professorin für Romanistik von der Universität München hat sehr viele Erfahrungen in Frankreich sammeln können.
Madame Guémard, blond, zierlich, anmutig, ruhig, hat 8 Kinder und leitet eine große Behörde. Ihr Mann war bis vor kurzem Minister. Sie hat außerdem 2 Gedichtbände veröffentlicht. Zu Abend ist sie alleine mit ihrem Mann. Die kostbarste Zeit des Tages, wie sie sagt. Um die Kinder, die, wie sie nebenbei einfließen lässt, die besten Schulen von Paris besuchen, kümmern sich dann Au-pair-Mädchen. Es ist für eine Frau in Frankreich normal, im Beruf erfolgreich zu sein und 2 oder 3 Kinder zu haben. Ségolène Royal hat 4 Kinder und im Augenblick ausgesprochen gute Aussichten, Präsidentschaftskandidatin der Sozialisten zu werden. Mit 1,4 Kindern pro Frau steht die Bundesrepublik auf einem der weltweit letzten Plätze. 44% der Frauen mit Uniabschluss zwischen 35 und 39 Jahren sind kinderlos. Es muss etwas passieren. Mehr Kinder sollen geboren werden, die besser ausgebildet sind. Das ist die Situation, in die die neue Familienpolitik von Frau von der Leyen stößt. Die Familienpolitik schickt sich an, den deutschen Sonderweg zu verlassen und sich auf den mühsamen Weg nach Westeuropa zu machen. Nur eine Vergleichszahl: In Dänemark besuchen 78% der 1- bis 2-Jährigen eine Kindertagesstätte. In Deutschland sind es ganze 5%. Und diese verdanken wir weitgehend den neuen Bundesländern. Bisher nämlich hat man parteiübergreifend und in schroffem Gegensatz zu unseren europäischen Nachbarn nicht auf außerhäusige Kinderbetreuung, auf Kinderkrippen, Kindergärten und Ganztagsschulen, sondern auf die Stärkung der Ehe als Versorgungsinstanz gesetzt. Wenn nicht die Einverdiener-Ehe, so war doch die Ehe, in der die Ehefrau dazu verdient, das Leitbild. Das Ehegattensplitting, das wohlgemerkt nicht wie in Frankreich ein Familiensplitting ist, und die Versicherungsregeln subventionieren mit hohen Kosten den Austritt auch der kinderlosen Ehefrau aus dem Berufsleben. Schutz von Ehe und Familie heißt in Deutschland nicht, es der Mutter zu ermöglichen, was fast jeder Vater praktiziert, nämlich Kinder und einen erfüllenden Beruf zu haben. Schutz von Ehe und Familie heißt in Deutschland, den Ehemann in die Lage zu versetzen, seine Ehefrau mit oder ohne Kind zu unterhalten. Dass in ganz wenigen Fällen die Ehefrau diese Ernährerrolle einnimmt, ändert an diesem Schema, meine ich, grundsätzlich nichts. Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeutet in der Realität der Arbeitswelt, dass weibliche Berufswege vom Dreiphasenmodell geprägt sind. Ausbildung und erste Berufserfahrung, dann der weitgehende oder völlige Ausstieg aus dem Beruf und Konzentration auf die Familienphase, anschließend Rückkehr in den Beruf. Diese Rückkehr, wenn sie überhaupt stattfindet, erfolgt zu desaströsen Bedingungen. Die Karriereschritte, die die Männer in der Zeit gemacht haben, sind unterblieben. Er ist etwa in dieser Zeit Manager geworden und sie steigt als freie Mitarbeiterin einer Provinzzeitung ein. In dieser Art von Mutterschutz, die zu einer Ghettoisierung von Müttern und Kindern führt und die Frauen dauerhaft erfolgreich aus den Karrieren kickt, ist Deutschland international führend. Mütter als gleichberechtigte Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt gibt es in dieser Vorstellung nicht. Übersehen hat man bei all dem, dass viele Frauen keine Lust haben, sich in die ökonomische Abhängigkeit vom Partner oder vom Staat zu begeben und offensichtlich auch nicht mehr bereit sind, den Preis eines erfüllenden Berufslebens für Kinder zu zahlen. Nun hat sich etwas getan. Ja, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Frau von der Leyen eine Revolution in der deutschen Familienpolitik einleitet und man kann ihr nur wünschen, dass es ihr gelingt. Der erste Schritt in diese Revolution ist das Elterngeld. Mütter sollen schneller und damit zu besseren Bedingungen nach einem Jahr wieder in das Berufsleben integriert werden. Im selben Zuge sollen mehr Kinderkrippenplätze geschaffen und eine Kindergartenpflicht eingeführt werden. Es zeichnet sich also mit dem Elterngeld, dem vermehrten Einrichtung von ganztägigen Kindergärten und Ganztagsschulen in der Politik zum ersten Mal eine Alternative von der Subvention der Einverdiener-Ehe oder bestenfalls der Zuverdiener-Ehe ab. Die entscheidende Frage ist nun, ob eine solche Politik Chancen hat, angenommen zu werden. Die deutscheste aller deutschen Überzeugungen ist zweifelsfrei die, dass die Erziehung der Kinder ins Haus, in die Hände der Mütter gehört. Mit diesem Geschlechtermuster fällt Deutschland reaktionär hinter seine europäischen Nachbarn, die wesentlich emanzipiertere und erotisch interessantere gesellschaftliche Modelle entwickelt haben, zurück. Frauen, die sich für Kinder entscheiden, nehmen den Verlust von sozialen Kontakten, von beruflichen Chancen und finanzielle Nachteile hin. Vor allem aber büßen sie nach eigenen Aussagen gesellschaftliches Prestige ein. Alle einschlägigen Studien zeigen, dass die Kinderzahl in den Ländern am größten ist, wo die Gleichheit zwischen den Geschlechtern die größte ist. Um Menschen in modernen Industriestaaten zu höheren Kinderzahlen zu motivieren, resümiert das Berliner Institut für Bevölkerung und Entwicklung, scheint weniger die Höhe von Geburtsprämien, Kindergeld und sonstigen Transferleistungen entscheidend zu sein. Ausschlaggebend ist vielmehr die Gleichstellung von Männern und Frauen in der Gesellschaft. Ende des Zitats. Französische Zeitgenossinnen finden es ganz normal, zwei Kinder zu haben und ganztägig etwa als Ärztin zu arbeiten. Weder stellt ihr Beruf ihre Liebe zu den Kindern in Frage, noch fühlen sie sich durch die Kinder in ihrem Beruf gehandicapt. Anders als in Deutschland sind gerade die gut ausgebildeten Schichten im Pariser Raum der Meinung, dass die Kindererziehung bei den staatlichen Institutionen oder bei den staatlich ausgebildeten Tagesmüttern oder bei den Kirchen in besseren Händen liegt als bei den Müttern. In Deutschland hingegen ist die Familie Garantie einer besseren Welt geblieben. Sie steht einer harten Welt gegenüber, in der herzlose Karrierefrauen, aber nicht Mütter, einen Platz haben. Hin und wieder ist es ganz nützlich, einen Blick auf die Fakten zu richten. Die Kinder unserer französischen und dänischen Nachbarn sind nicht neurotischer als unsere. Sie weisen keine Verwahrlosungserscheinungen auf und haben keine ernsthaften Leistungsblockaden. Sie sind nicht bindungsunfähig, emotional gestört, obwohl ganztägige Betreuung in Tagesstätten und Schulen zum Alltag gehört. Auch habe ich bisher von niemandem gehört, dass die dänische oder die französische Gesellschaft unmenschlicher sei als die deutsche. Mütter, die ihren Platz in der normalen Welt der Erwachsenen haben, die in der wirtschaftlichen, politischen, erotischen Welt zu Hause sind, sind keine Gefahr für ihre Kinder. Dass sie wie die Väter arbeiten und womöglich dabei mehr Erfolg haben, ist nicht nur für ihre Töchter ein gutes Vorbild, sondern auch für die Söhne. Wir sollten den Mut haben, uns auf den Weg in eine europäischere, zivilisiertere Gesellschaft zu machen, in der sich die Geschlechter auch auf dem Arbeitsmarkt mischen und weibliche Karrieren normal sind. Ohne schlechtes Gewissen, das leben unsere Nachbarn uns vor, kann man beides haben. Kinder und einen erfüllenden Beruf.